Am 18. Februar 1960 diskutierte der Bundestag die Regierungserklärung zu antisemitischen Vorfällen. Carlo Schmitt ließ keinen Zweifel daran, um was es geht, wenn es um die Demokratie geht.
Demokratie muss sich schützen. Demokratie muss auf sich achten. Die Menschen, die in der Demokratie leben wollen, müssen sich in Acht nehmen. Mehr in Acht nehmen vielleicht als anderswo. Denn wohin es führt, wenn man den Feinden der Demokratie den kleinen Finger gibt, oder wenn man diesen Feinden erlaubt, unseren kleinen Finger zu fassen, das haben wir und das hat die Welt zu spüren bekommen. Und da haben wir eine besondere Verantwortung. Die rund 17,25 Millionen Deutscher, die am 5. März 1933 ihre Stimme der NSDAP gegeben haben, wollten damit nicht ausziehen, um die Juden zu ermorden. Jedenfalls nur ein kleiner Teil. Diese Leute haben aber durch das, was sie in ihrer Verblendung taten, es möglich gemacht, dass diese 6 Millionen Juden ermordet werden konnten und ermordet worden sind. Sie haben sich blind gemacht, zuerst politisch blind und dann moralisch blind. Aus moralischer Blindheit und aus Trägheit, aus Steuerlosigkeit des Gedankens ist wahrscheinlich Schlimmeres in die Welt gekommen als durch das Walten von bösem Willen allein. Denn dieser böse Wille braucht die Trägheit und diese Blindheit, um zum Zuge zu kommen. Es handelt sich bei dem Thema, das wir heute behandeln, es ist ein Thema, nicht um Antisemitismus als ein politisches Sonderproblem in Deutschland. Ich glaube, dass die Zahl der bewussten politischen Antisemiten bei uns in Deutschland relativ sehr gering ist. Es gibt keinen Freiherrn von Schönerer mehr, keinen Rosenberg, keinen Hitler. Auch der Graf Gobineau ist ausgestanden. Es gibt noch Kränzchen, auch Kränzchen um die Gotterkenntnis, die von Mathilde Ludendorff von Tutzing aus den Lichtmenschen gepredigt wird. Das in Form des Manichäismus. Und der Manichäismus ist eine Pseudoreligion, die zu allen Zeiten in irgendeiner Weise sich ausgedrückt hat. Das eigentliche Thema, um das sich handelt, ist, was verstehen wir denn eigentlich unter Demokratie? Für manche ist die Antwort leicht. Sie sagen, Demokratie heißt einfach, Mehrheit gilt. Nun, wenn Demokratie nichts anderes wäre, dann meine ich, dass es sich nicht sehr verlohnte, darum zu kämpfen. Denn auch mit Mehrheitsbeschlüssen kann man Böses in die Welt setzen. Demokratie heißt, glaube ich, mehr. Es heißt, jenseits aller Frage nach der besten Technik der Willensbildung im Staate, davon überzeugt zu sein, dass jedem Bewohner unseres Landes das gleiche Recht auf Achtung und Würde zusteht wie jedem anderen. Und dass diese Würde nur gewahrt ist, wenn ihm unverzichtbare Rechte nicht nur formal zustehen, sondern auch in der gesellschaftlichen Umwelt, in der er lebt, zu Wirklichkeiten werden. Demokratie ist die Form, in der sich ein Volk aus dem Verfallensein an das nur geschichtliche, nur biologische, nur naturalistische löst und sich und alle, die zu ihm gehören wollen, emanzipiert. Und emanzipieren heißt, in die Freiheit der Eigenständigkeit der Gestaltung der Lebensordnungen zu führen.
In der Debatte über die Große Anfrage der SPD zur auswärtigen Kulturpolitik vom 11. Dezember 1963 stellte Schmidt fest:
Der Staat kann keine Kultur machen. Er kann bestimmte Lagen auf dem Felde der Kunst, der Wissenschaft als politische Potenziale in Ansatz bringen, wenn ich so sagen darf. Aber Kultur wird gelebt, wird nicht gemacht. Sie wird im Mutterschoß des Volkes gelebt von vielen Einzelnen, die sich in dem Wissen zur Gemeinschaft verbunden fühlen, dass sie identische Menschheitswerte auf gleiche Weise, auf gemeinsame Weise lieben und entschlossen sind, sie auf dem ihnen zugeordneten Boden zu verwirklichen. Wenn Fichte recht hatte, wird aus diesem Willen heraus ein Volk zur Nation und damit geschichtsmächtig. Und ich glaube damit auch etwas, das eine lebendige Kultur hervorzubringen vermag, die niemand zu machen braucht, die niemand machen kann. Wenn ich das Wort Politik so häufig in Verbindung mit anderen Worten höre, Kulturpolitik, Sozialpolitik, Außenpolitik, dann habe ich gelegentlich die Sorge, dass man aus diesen Wortverbindungen heraus eines vergessen könnte, nämlich dass all diese Dinge nicht besondere Arten der Politik sind, sondern einfach Modalitäten des einen Wortes, des einen Begriffes, den man Politik heißt. Politik, nichts anderes als die Bestimmung der Lebensordnungen des Volkes im Staate und die Bestimmung der Stellung des Volkes im Koordinatensystem, in dem alle Staaten dieser Welt verflochten sind.
Hören Sie nun einen Ausschnitt aus seiner Rede zur Wissenschafts- und Bildungspolitik vom 1. Dezember 1965. Sie trug den programmatischen Titel Über das Verhältnis von Politik und Geist.
Wir finden zwar in der neuen Regierungserklärung einige Worte über die Notwendigkeit, Bildung und Wissenschaft zu fördern, aber so mit dem Unterton, wenn wir das nicht täten, käme man ins Hintertreffen. Sicher kommen wir dann ins Hintertreffen, aber ich frage, ob das allein entscheidend ist. Ich frage, ob denn Wissenschaft und Bildung nicht schon deshalb gefördert werden müssen, weil sie zu den edelsten und unverzichtbarsten Äußerungen und Selbstbestätigungen der Menschenwürde gehören. Natürlich bedarf es vordringlich der Vorsorge für die materiellen Lebensbedingungen, die für die Erhaltung des physischen Bestandes und ihrer seelischen Kräfte der Nation unumgänglich sind. Aber davon allein kann eine Nation nicht zu sich selber finden. Vor allen Dingen nicht eine Nation mit dem Schicksal unserer Nation. Eine Nation ist mehr als nur eine Bevölkerung, ist mehr als nur eine Produzenten- und Konsumentengesellschaft. Sie ist auch mehr als eine bloße Sprachgemeinschaft. Eine Nation erschafft sich immer neu.
durch das Bewusstsein, dass sie durch gemeinsame Liebe ihrer Glieder zu gemeinsam als gültig anerkannten und gewollten Menschheitswerten zu einer Gemeinschaft zusammengewachsen ist und durch das tägliche Bekenntnis dazu zusammengewachsen bleibt. Diese Definition ist nicht von mir, sie ist alt, sie ist 1500 Jahre alt, sie stammt vom heiligen Augustinus und ihr ist nichts hinzuzufügen. Dass dieses zur Nation werden wollen, indem man sich als eine Wertgemeinschaft erkennt und will, macht die Geschichtsmächtigkeit und die schöpferische Kraft einer Nation im Kontext der Weltgeschichte aus. Nun, diese Menschheitswerte, diese geistigen Werte und seelischen Werte sind nicht uniform. So wenig wie das Bekenntnis dazu uniform zu sein braucht. Sie stellen sich in den verschiedensten Ausprägungen dar, links und rechts. Das zeigen einige Jahrhunderte unserer Geistesgeschichte, auch unserer Literatur, soweit sie zum Bildungsgut geworden ist. Und oft gibt sich das Gute am stärksten in der Darstellung seines Gegenteils zu erkennen, so wie man das Rechte manchmal am ehesten und gültigsten findet, wenn man zunächst über das Ziel hinausgeschossen ist. Es gibt ein französisches Wort, das um die Jahrhundertwende herum geprägt wurde, als ein Teil der Nation der anderen das Nationalsein bestritt. Da sprach ein großer Mann, es war Jean Jaurès, den Satz: Tout ce qui est national est notre. Alles, was zur Bildung dieser Nation beigetragen hat, gehört uns allen gemeinsam und zusammen. Und in Frankreich, in England, wo man genauso denkt, erkennt man sich in seinen linken und in seinen rechten, wenn ich so sagen darf, Lebenswerten als gültige Glieder einer und derselben Nation. Im Linkssein ist man Franzose oder Brite, wie man im Rechtssein Franzose oder Brite ist. Und beides in erster Linie, ehe man die Seiten bezeichnet und aufspürt. Keiner ist weniger national bestimmt als der andere, wenn er sich selber in seinem Volke wiedererkennt.
Im Anschluss an die Studentenunruhen des Jahres 1968 nahm Carlo Schmidt in seiner Rede vom 7. Mai desselben Jahres wie folgt Stellung.
Nun, meine Damen und Herren, ein anderes. Ich sage das, weil es mich auf der Seele brennt und weil es zumindest zusammenhängt mit dem Thema von heute. Sie können sagen, es war das Thema der letzten Woche, aber ich glaube, es ist ein ewiges Thema. Es ist kein Zweifel, dass in Deutschland, in der Bundesrepublik heute, ein Malaise, ein Unbehagen besteht mit unserer Verfassungswirklichkeit. Bei den Studenten ist das am deutlichsten sichtbar, aber sie sind, glaube ich, nur die Spitze des Eisbergs, der über das Wasser herausragt. Darunter ist sehr viel mehr. Ich meine damit nicht die Leute, die meinen, sie müssen laut schreien und krakehlen, weil es so schön ist zu krakehlen, oder die glauben, sie müssen jetzt kleine Maros sein. Die meine ich nicht. Es gibt sehr viele Studenten, die das nicht wollen, die aber dieses Unbehagen empfinden und ihm Ausdruck geben, indem sie sich mit Leuten solidarisieren, mit denen sie sich nicht identifizieren. Nun, es hat viele Gründe, dieses Unbehagen. Zum Teil kommt es daher, dass man sich von der Großen Koalition, fast 80 oder 90% der Stimmen im Bundestag, zu viel versprochen hat, was man sich nicht hätte versprechen dürfen davon, und dass man nun Unbehagen empfindet, weil davon, von dem, was man sich versprochen hatte, Wunderdinge zum Teil, nicht viel, jedenfalls nicht alles, geschaffen worden ist und nicht geschaffen werden konnte, dass bestimmte hoch und zu hoch geschraubte Wünsche nicht in Erfüllung gehen konnten, ist an diesem Unbehagen schuld. Aber dazu kommt noch etwas anderes.
Und das scheint mir vielleicht noch bedeutsamer zu sein. Unsere Jugend vor allem, aber wir alle, haben es nicht so gut wie andere Völker. In unserem Staat gibt es doch nichts, was Glanz hätte. Und es kann wahrscheinlich lange Zeit nichts geben in diesem Staat, was Glanz haben wird. Das liegt an dem Krieg, das liegt an den 1000 Jahren und an manchem anderen noch dazu. Aber es ist so. Und es ist sehr schwer für ein Volk zu leben, zufrieden mit sich selber, mit dem, was ist, zu leben, im bloßen Grau des Alltags und im bloßen, in dem, was in der amerikanischen Verfassung heißt, Pursuit of Happiness, was notwendig ist, aber es genügt für sich allein nicht. Der Mensch lebt nicht vom Wohlstand allein und von der Erreichung eines immer größeren, höheren Lebensstandards. Das ist sehr notwendig und wichtig und muss sein. Aber dazu hin braucht er noch etwas anderes, an dem er an sich selber hinaufschauen kann. Und weil dem nicht so ist, ist dieses Volk unruhig. Ich will nicht das Wort Toleranz hier wiederholen. Dem König sagte, Sire, la France s'ennuie. Und deswegen ist sie turbulent, dieses Frankreich. Ein Volk muss das Gefühl haben, vor allen Dingen eine Jugend muss das Gefühl haben, dass es für einen selber und für die Welt gut ist, dass es dieses Volk und diesen Staat gibt. Nur dann, glaube ich, wird es mit der Leidenschaft, der Gelassenheit unruhig sein können, die dem Staate gut tut und ihn nicht anfrisst wie Ratten. Nun aber zur Kritik gehört nicht nur, dass man sagt, das alles und das ist falsch und nicht richtig. Neben die Schelte des Ungenügenden gehört die Anerkennung des Guten, das da ist. Und ich möchte sagen, bei aller Skepsis, dass dieser Staat eine Reihe von Dingen geschaffen hat, auf die er und sein Volk stolz sein können. Nun, das gilt nur dann, wenn wir uns damit nicht begnügen. Wenn wir wissen, dass das letztlich eine Aufforderung ist, nach den Dingen zu schauen, die wir nicht gut gemacht haben oder an die wir noch nicht herangekommen sind. Vielleicht, weil die Zeit nicht da gewesen ist dafür oder Umstände uns gehindert haben, deren Herren wir nicht werden konnten. Manchmal muss man eben aufräumen zuerst, ehe man anfangen kann zu bauen. Und wir waren ja lange in dieser Situation.
Hören Sie abschließend einen kurzen Ausschnitt aus seiner Rede zur ersten Beratung der Ostverträge vom 25. Februar 1972.
Nun, meine Damen und Herren, ich will zu den Dingen heute sprechen, gewissermaßen als ein Zeuge. Ich glaube, dass ich in diesem Hohen Hause der Älteste bin, der diese Dinge miterlebt hat und an ihnen unmittelbar beteiligt gewesen ist. Ich kann vielleicht einiges ins Gedächtnis zurückrufen, das weithin vergessen worden ist. Die Menschen sind vergesslich. Vielleicht ganz gut für den Einzelnen. Aber die Völker sollten es nicht so sehr sein, wie die einzelnen Menschen es zu sein pflegen. Zunächst einmal eine Feststellung. Was in Deutschland, im Gebiete Deutschland, an politischen Dingen geschehen ist, an staatsbildenden Dingen geschehen ist, ist nicht geschehen, weil es die Deutschen so wollten. Weder hier noch auf der anderen Seite. Sondern dieses Deutschland war nach dem Kriege zunächst nichts anderes als ein Objekt der Siegerdiplomatie, der Siegerpolitik auf beiden Seiten. Ich komme gleich noch darauf, dass das verschieden gehandhabt worden ist von den verschiedenen Siegern. Aber im Grundansatz waren wir Objekt der Politik
der Sieger, der Machtpolitik der Sieger. Es haben ihre bestimmte Ursachen, gute Gründe dafür, ist gleich zu sagen. Sie haben ja von einem großen Deutschland einiges bitter erlebt, wenn es auch ein pervertiertes Deutschland gewesen ist. So konnten Sie immerhin noch argumentieren, aber diese Deutschen haben sich diese Perversion ihres Wesens gefallen lassen. Halten Sie mich nicht für einen Pharisäer. Ich bin kein Widerstandskämpfer gewesen, in dem Sinn, dem das Wort allein einen Sinn hat. Ich bin nicht eingekerkert worden. Ich habe den Galgen sehr am Rande riskiert. Nicht durch konkrete Widerstandsakte, aber durch bestimmtes Verhalten anderer Art. Immerhin hat man gegen dieses deutsche Volk Misstrauen gehabt in der Welt und hat geglaubt, man müsse es in einen Zustand versetzen nach dem Krieg, der es ihm unmöglich macht, der Welt wieder Schaden zuzufügen wie bisher. Das war der Ausgangspunkt für alle, im Osten wie im Westen.